In der Demokratie beginnt das Eigentum und die Kreativität des anderen. Die Demokratie ist eine Staats- oder Gesellschaftsform, Staatsform nicht, eine Gesellschaftsform, der Staat ist Exekutive, eine Gesellschaftsform, in der die Menschen mit der Andersheit des anderen Menschen lernen müssen, umzugehen und den anderen nicht unterwerfen können, dass er in ihr Schema passt. An der Stelle sage ich immer, die schwarze Pädagogik, das ist ja die, solange du deine Füße noch unter meinen Tisch steckst, hast du zu sagen, was ich will. Die Absurdität dieses Denkens, die mündet dann in dem Satz von Ignatius von Loyola, den ich auch immer wieder zitiere, in seiner Unterwerfung unter die Allmacht des Papstes und unter die Allwissenheit des Papstes hat der mal gesagt, und wenn der Papst sagt, der Schnee ist schwarz, dann ist er schwarz. Den Satz habe ich als Kind zum ersten Mal von meinem Vater gehört. Weder mein Vater noch ich wusste damals, dass das der Satz des Ignatius von Loyola ist, der nichts anderes aussagen will als die Allmacht und die Allwissenheit und die Vorbestimmtheit des Wissens durch die Göttlichkeit, die in den Papst kommt. Und wenn der Papst dann bestimmt, dass der Schnee schwarz ist, Punkt, dann ist er halt schwarz. Nein, weder der Schnee ist schwarz, noch der Mensch ist gleich. Und wir sind rebellisch. Immer wieder, wir unterwerfen uns nicht einem festen Schema, sondern wir fügen, und das ist jetzt nun, wenn wir auf unseren Eigensinn kommen, auf unsere Souveränität, dem Leben immer unseren Eigensinn und unsere Souveränität hinzu. Wie funktioniert das? Auch da gibt der Sokrates uns in seinem Daimonion, also was eben innere Stimme heißt, ein Bild. Daimonion, das ist das, was wir als Gewissen, ja, christliches Gewissen, beigebracht bekommen haben. Und dieses christliche Gewissen, das ist das, was ursprünglich eben die innere Zwiesprache des Menschen mit sich ist. Jeder weiß darin im Prinzip, was richtig und gut ist. Der Lügner auch. Der Lügner lügt den anderen an, weil er weiß, dass er mit der Lüge erfolgreich ist. Aber um zu lügen, braucht er ein Wahrheitsbild. Die Kant sagt dann auch eine sehr schöne Stelle, der Lügner ist eigentlich ein Wahrheitsprophet. Sie werden keinen Lügner finden, der sagt, ich lüge Sie an und das Projekt, das ich Ihnen da offeriere, bringt Sie in den Ruin. Der ist ja nicht dumm. Der Lügner sagt, dieses Projekt ist wunderbar. Trump sagt, Amerika, great again. Ja, wir machen es wieder groß, dabei macht er nur seine Kasse groß und seine Schulden klein. Amerika wird die Lüge abwerfen müssen oder die Tyrannis wird siegen. Da haben wir natürlich im Moment ein Riesenproblem vor der Haustür. Aber kommen wir zurück zu der Wahrheit und Lüge. Kant sagt also zu Recht, der Lügner muss als Wahrheitsprophet auftreten, sonst glaubt ihm die Lüge niemand. Das heißt, es steckt sozusagen innerhalb oder in uns selbst ein Element der Wahrheit. Aber was ist das? Für Sokrates ist das Element der Wahrheit die Sorge der Seele um sich selbst und um die Umwelt. Das heißt, dass er sagt, wir sind uns mit uns selbst verbunden, aber wir sind auch verbunden mit einer Um- und Mitwelt, die wir zu gestalten haben, wenn sie für uns gut sein soll und auch für die anderen. Ich habe das letzte Mal dargestellt, wie er Demokratie versteht, dass die Aufgabe des Arztes ist, den Kranken gesund zu machen, die Aufgabe der Regierung, die Umstände gut zu machen und nicht schlecht und so weiter und so fort. Und dass die Menschen also im Prinzip alle, wir alle, ein existenziell demokratisches Bewusstsein darüber haben, was für uns gut ist. Aber selbstverständlich kommen immer wieder die Machtmenschen mit ihrem heroischen Einspruch und Anspruch herein, die sagen, ich habe die Macht, dir deinen Lebensweg vorzuschreiben und du musst tun, was ich will. Gerechtigkeit ist der Vorteil des Stärkeren. Sympharon, das Zuträgliche. Ja? Gerechtigkeit ist das Zuträgliche für den Stärkeren, sagt der Thrasymachos Sympharon. Das bedeutet, die sagen, was gut ist, was gerecht ist in der griechischen Tradition, Dike, die Gerechtigkeitsgöttin, das ist das, was für ihn gut ist, wenn er Tyrann ist, aber für die Gemeinschaft gut ist, wenn es allen nützt. Und wenn es allen nützt, dann gehöre ich auch zu den allen in dieser demokratischen Rückkopplung. Und wenn wir es für alle gut machen wollen, haben wir so einen Maßstab, dass wir ja auch zu den allen gehören wollen. Das ist dann, was der Kant den kategorischen Imperativ nennt. Handle so, dass die Maxime deines Handelns zum jederzeitigen Gesetz werden können, dem du dich auch unterwerfen kannst und willst. Wie ist der Sokrates auf dieses phänomenale Verständnis von Gerechtigkeit, von innerer Richtigkeit gekommen? Ich habe Ihnen hier eine Fotokopie gemacht, oder? Ja. Auf Seite 840 meines Buches. Ist es da? Denke ich schon. Da ist auch diese Zeichnung, das ist also für die Leute im Internet, ne? Das ist dieses Dreieck. Es ist also so, dass der Sokrates Folgendes entdeckt hat, dass der Mensch mit sich selbst immer in einem inneren Dialog steht. Also wir machen mit uns eine Zwiesprache. Zwiesprache ist aber auch Zwiedenken, Zweidenken. Wenn wir mit uns ein Zwiegespräch machen, dann denken wir, was wir gehört haben, dann denken wir nochmal nach, was ein anderer gehört hat. Wenn wir das aber denken, denken wir das in uns. Ja. Ich habe jetzt schon mal diese Sache mit dem Korb gebracht, oder? Habe ich das hier schon mal dargestellt, Gabi? Einkaufen von Wissensgütern. In diesem Semester nicht. Dann müssen wir es vielleicht an der Stelle einschieben. Genau. Das ist elementar. Ja. Ist es elementar? Ja. Es gibt also den Protagoras, über den werden wir später auch noch sprechen. Der Protagoras war ein Zeitgenosse Sokrates, ein großer Philosoph, der kommt nach Athen und alle wissen, dass der kommt. Und dann klopft bei Sokrates am Morgen einer seiner Schüler an die Tür, das ist Hippokrates, den Namensgleiche dieses Arztes, aber der war nicht dieser Hippokrates, klopft an die Tür und sagt, hallo Sokrates, aufstehen. Protagoras kommt in die Stadt. Das ist ein Weiser. Dann sagt der Sokrates, was meinst du damit, Weiser? Ja, der weiß, was die Zukunft bringt. Er sagt, Vorsicht, Vorsicht. Kyndinos, ja, das ist gefährlich, wenn man so etwas behauptet, die Zukunft zu wissen. Warum ist es gefährlich, sagt der Hippokrates. Dann sagt der Sokrates, ja, es ist deshalb gefährlich, weil wir damit eine Annahme machen, über die wir nicht verfügen und über eine Zeit, über die wir nicht verfügen, etwas wissen zu wollen oder zu glauben, das wir nur im Glauben haben. Dann sagt er, aber der ist doch von allen als Weiser anerkannt. Ja, dann sagt der Sokrates, dann prüfen wir das mal. Was ist, wenn du auf den Markt gehst und für deine gymnastischen Übungen Wir haben damals sehr viel Sport getrieben wegen der Verteidigung der Stadt, athletische, gymnastische Übungen. Dann hast du doch einen Trainer. Ja? Heute würde man sagen, einen Fitnesstrainer. Jetzt geht man in die Muckibude und trainiert sich, nicht um die Stadt zu verteidigen, sondern sein Aussehen zu erzeugen. Dann gehst du also mit deinem Trainer auf den Markt und kaufst Lebensmittel. Warum? Weil dein Körper ja, das braucht. Und dann trägst du diese Lebensmittel nach Hause. Und in welchem Korb trägst du sie denn nach Hause? Wie trägst du sie denn nach Hause? Ja, so. Dann sagt er, ja, in einem Korb. Ah. Und wenn du zu Hause bist, dann wählst du doch aus, nach dem, was der Trainer zu dir gesagt hat, was für dich gut ist, für deinen Körper und was schlecht. Ja, dachte er, ja, kann ich. Und wenn du da eine verfaulte Frucht findest, was machst du damit? Ja, die esse ich nicht. Klar. Gut, dann sagt er, jetzt pass auf, jetzt gehen wir, wenn wir zu Protagoras gehen, auf den Markt des Wissens. Mit welchem Gefäß, mit welchem Korb trägst du denn dann dein Wissen nach Hause? Dann stutzt der Hippokrates, dann sagt er, mit meiner Seele, weil für die Griechen damals Psyche dieses Gefäß war, in das alles hineinkommt. Also trägst du es mit deinem Denken nach Hause. Dann sagt der Sokrates, aber dann ist das Gute und das Schlechte schon geschehen, bevor du es auswählen konntest. Denn du hast es in dich aufgenommen und musst es nachher prüfen. Aber dann ist es schon in deiner Seele drin. Dann hat es dich möglicherweise schon verändert. Fühlen und Denken von Welt und Umwelt erzeugt also in uns ein Geschehen, das wir sozusagen zunächst als eine Wiedergeburt denken. Wir bringen es wieder zur Welt, wenn wir es sehen. Ja, wenn Sie an einer Litfaßsäule vorbeilaufen, Werbewand, und dann sehen Sie ein Auto mit einer schönen Frau oder einem schönen Mann. Ja, und das ist in Ihnen drin und dann rennen Sie zum Autohändler und sagen, ich will dieses Auto. Aber die schöne Frau und den schönen Mann möchte ich mitkaufen. Sagen Sie nicht. Aber das ist in Sie hineingegangen. Das ist sozusagen die Botschaft der Werbung. So funktioniert Werbung. Und so funktioniert Wissen. Das heißt, Sokrates sagt, Wissen funktioniert dadurch, dass wir einen Mangel beheben, indem wir sehend hören und denken und dieses Hören und Denken in uns aufnehmen und dadurch einen Prozess des Wiedergebärens zustande bringen. Sonst würden wir dieses Äußere ja in uns nicht denken können. Und dann ist der Nutzen und der Schaden schon geschehen. Und wir müssen im Nachhinein aussortieren, was gut und schlecht für uns ist. Im Nachhinein. Also wir haben ein Material, und dieses Material müssen wir im Nachhinein erwägen, ja, und prüfen, Lenktikos und so weiter. Also wir müssen in einen Prozess mit uns eintreten, in dem wir gezwungen sind, der Schöpfer unseres eigenen Denkens zu werden. Sonst sind wir es nicht. Sonst sind wir nur, und jetzt ist natürlich das Negative, wir sind nur die Echo, aber natürlich auch mit einem Zusatz, die Echostruktur einer äußeren Welt. Und dieses innere Gespräch, das nimmt er jetzt als Anlass, um den Menschen in und sich selbst auch im Zwiegespräch mit sich selbst zu verstehen. Und das Zwiegespräch nennt er nun eben das Daimonion. Er hat also in sich Erfahrungen gemacht und in diesen Erfahrungen taucht immer wieder ein Einhalt auf. Bei ihm ist das eigenartige Verhalten, das haben die Zeitgenossen dann auch immer bemerkt, wenn der Sokrates nicht mehr weiter wusste, dann ist der einfach stehen geblieben. Manchmal einen ganzen Tag und eine halbe Nacht und hat nachgedacht. Ja, ich finde das unheimlich sympathisch. Aber das können wir uns nicht leisten. Also ich auch nicht. Das Leben geht weiter. Also ich habe dann die Variante erfunden, dass ich auf einer anderen Schiene einfach weiterdenke. Und das tun Sie im Übrigen auch. Sie müssen sich das nur bewusst machen. Sie handeln sozusagen die Alltagsprobleme ab und auf einer zweiten oder dritten Ebene läuft in Ihnen ein Frage- und Suche- und Empfindungsprogramm ab. Und in dem spüren Sie sich selbst oder spüren den anderen, wie Sie glauben, dass er ist. Ja, Ihre Tochter, wie Sie glauben, dass die ist. Und sie ist aber anders. Und Sie müssen sich mit dieser Andersheit, die dann in Ihnen zur Sprache kommt und zum Gefühl auseinandersetzen. Das heißt, Sie müssen mit sich aber zunächst selbst und nicht mit der Tochter und mit anderen Menschen. Sie müssen zunächst mit sich selbst in dem inneren Gespräch in ein Verhältnis kommen. Und dieses Verhältnis ist, wie der Sokrates sagt, zunächst eben einfach mal ein angesprochen fühlen, ein Fragen. Wir fragen uns und haben für uns keine positiven Ratschläge. Das heißt, das ist die fragende Seite. Die befragte Seite in uns ist aber dann auch sofort da, dass noch nicht ich. Ich weiß es noch nicht, wie Eros noch nicht weiß, weil er begehrend ist, was die andere Seite ist, die er begehrt. So wissen wir noch nicht, was das Wissen ist, was wir in dieser Differenz in uns zur Sprache bringen. Aber in dieser Differenz sprechen wir plötzlich mit uns. Ja, wenn wir uns fragen, wie ist der und die oder wie ist der und die Situation, dann machen wir ja eine Tür auf, hinter der sich ein Nichtwissen verbirgt. Eine Tür, wo wir in der Zeit und in dem Raum sagen, das weiß ich noch nicht. Aber in dem Augenblick, in dem Sie dieses Nichtwissen aufmachen, beginnt ein Lernprozess. Und Sie gehen von dem Nichtwissen zum Wissen, von der subjektiven empfindenden Seite zur subjektiv denkenden Seite. Und damit sind Sie in ein, Sokrates nennt es, ein fragendes Selbstreden gekommen und Sie haben sich zu einem Prozess veranlasst, der etwas Plus hervorbringt, der etwas mehr ist als das, was vorher war. Das heißt also, die sokratische Subjektivität ist nicht nur eine methodische Sache, wie dieses Dreieck darstellt, von These, Antithese und Synthese. Dazu ist es dann verballhornisiert worden durch die Logik, vor allem eben bei Aristoteles später. Da müssen wir auch nochmal drüber reden. Sondern in dieser Diskussion, in diesem Gespräch mit uns selbst, hat die innere Stimme mit sich einen existenziellen Prozess zustande gebracht. Eine Existenz und ihre Existenz hat sich geändert. Sie sind als Lernwesen mehr geworden als das, was sie vorher waren. Und das ist zwangsläufig so. Also diesem existenziellen Sprung, diesem Werden, nicht diesem Sein, entgeht niemand. Allerdings kann man an dieser Stelle wünschen, dass es immer so bleibt, wie es schon immer war. Wir sind wir und wir sind wir die Männer und wir haben das schon immer so gemacht. Getretener Quark wird breit, nicht stark, sagt der Goethe an dieser Stelle. Also der Wunsch, dass alles so bleibt, wie es immer ist, das Sein, und wenn das wieder Heidegger mit Y schreibt, ist eine Illusion. Wir sind ins Werden gesetzt, in die Genesis, in die Schöpfung, und wir haben eigentlich nur die Alternative vor uns, dass wir eine kreative Schöpfung ins Positive oder eine negative Schöpfung in die zerstörerische Schöpfung machen wollen. Und das ist der im Augenblick stattfindende Kampf in den Vereinigten Staaten, in unserer Kultur zwischen den Leuten, die im Grunde genommen sagen, wir wollen, dass immer alles so bleibt, wie es schon immer war, oder die sogar zurück wollen. in die gute alte Zeit. Die gute alte Zeit kommt nicht wieder. Wir müssen Zukunft erfinden, das heißt, wir müssen uns mit der existenziellen Hypothek auf den Weg machen, selbst zu werden. Das sokratische Problem der Wahrheit ist also, dass wir nicht vergessen, Aletheia, dass wir nicht vergessen, dass wir Schöpfungswesen sind. Dass wir nicht vergessen, dass wir uns, wenn wir uns sorgen, nicht um die Vergangenheit sorgen können, das ist dann 1187, Seite 1187, die Kopie, dass wir uns nicht um die Vergangenheit sorgen können, sondern dass wir uns um die Zukunft sorgen müssen. Dass wir ein Guttun entwickeln sollten oder eigentlich auch gar nicht anders können, dass ein Besserwerden ist. Und in diesem Besserwerden, in dieser Verbessern, da steckt der Satz vom Sokrates, niemand fehlt freiwillig. Den habe ich ursprünglich auch nicht gut verstanden. Niemand fehlt freiwillig. Heißt eigentlich, niemand verfehlt die Hoffnungen auf ein gelingendes Leben freiwillig. Niemand will eigentlich für sich ein misslingendes Leben, oder? Kennen Sie jemanden, der sagt, ich will, dass es mir schlecht geht? Nee, selbst der Selbstmörder sagt, es geht mir gut, wenn ich von der Brücke springe. Dann habe ich endlich keine Probleme mehr. Oder? Ja. Ist natürlich, dann haben die Nachfolger oder die Familie und so weiter Probleme. Die Verbesserung des Lebens im Leben und nicht der Austritt aus dem Leben ist eine Verantwortung, der wir uns stellen müssen. Das heißt, hinter dem Eigensinn schaut plötzlich eine sorgende Verantwortung hervor. Niemand kann sich für dich und dein Leben, um dich und die Öffnung deiner Zeit sorgen. Du musst diese Tür, wenn du sie aufmachst und wenn du die Wahrhaftigkeit für dich hast, diesen Zeitraum und diese Erfahrung, die da noch nicht existiert, zu realisieren, dann musst du sie erfinden. Das ist der große Unterschied zwischen Finden und Erfinden. Die traditionelle Philosophie und Theologie und so weiter sagt, alles ist im Sein oder in Gott schon da. Die existenzielle Philosophie von Sokrates beginnend sagt, alles, was ist in Zukunft, muss werden, muss erfunden werden, ist nicht da, sondern alles steht unter dem Verdikt, unter der Überschrift, Welt, wie sie ist, wird werden. Und dieses Welt, wie sie ist, wird werden, ist etwas, was aus unserer Erfahrung, wenn wir ihr tatsächlich richtig begegnen wollen, entgegentritt. An der Stelle möchte ich jetzt auf die Differenz von Geld und Geltung kommen. Geld und Geltung hat in der griechischen Diskussion eine große Rolle gespielt. Und zwar kommt hier also Protagoras ins Spiel, der eben erwähnte Philosoph, den Sokrates selbstverständlich kannte. Und dieser Protagoras ist uns überliefert in einer schrägen Geschichte. Und er taucht nämlich bei Platon oder in der Philosophiegeschichte immer als einer auf, der so einen furchtbar komplizierten Satz von sich gegeben hat. Das ist der Homo Mensura-Satz. Der Mensch ist das Maß aller Dinge, heißt dieser Satz, dieser Homo Mensura-Satz. Und in seiner, Buch reinschauen, in seiner ursprünglichen Form übersetzt Platon den im Theaetetos, das ist also die Übersetzung, die ganz häufig verwendet wird, ja, der Mensch ist das Maß aller Dinge, der Seienden, dass sie sind, und der Nichtseienden, dass sie nicht sind. Wenn Sie den Satz schon mal in dieser Form gehört haben, haben Sie wahrscheinlich gesagt, wie ich damals auch, dann melde ich mich ab. Das ist mir zu kompliziert. Allerdings tritt bei mir dann ein innerer Widerspruch immer wieder auf. Wenn irgendwas sehr kompliziert ist, melde ich mich nicht ab, sondern will es genau wissen. Und deshalb bin ich auch Philosoph. Also, mich hat dieser Satz, wie der Satz vom Sokrates, ich weiß, dass ich nichts weiß, gestört, weil der Blödsinn ist. Ne? Die Athener bringen niemand um, der über sich sagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Das war ja die Differenz von Wissen und Weisheit. Und der Sokrates hat die Weisheit angegriffen. Was greift der Protagoras an? Zunächst möchte ich eine kleine Einleitung machen über den Protagoras. Der kommt aus Abdera, der wird geschildert in der Philosophiegeschichte als, die einen sagen, er war Sklave, aber das stimmt wahrscheinlich nicht, auf jeden Fall als sehr kluger Mensch. Und eine dieser Geschichten erzählt, er sei als Sklave bemerkt worden, dass er Holz auf seine Schultern geschichtet hat, immer im Viereck. So dass das Holz, die Holzstücke sich selber getragen haben und dadurch konnte er mehr tragen. Und dann hat irgendeiner gesagt, mei, der ist ja schlau, den bilden wir aus und der wird also nicht Sklave. Das ist aber wahrscheinlich ein Märchen. Auf jeden Fall kam der nach Athen und war unter den Sophisten und er hat die Religion vor allem angegriffen. Und er hat immer gesagt, ich weiß, dass die Religion im Grunde genommen nicht wahr ist. Und dann hat er es natürlich so sagen müssen, dass er kann die Götter nicht beweisen, wenn man ihn gefragt hat. Man kann nicht sagen, ob es die gibt oder nicht gibt, weil es eigentlich über das menschliche Wissen hinausgeht. Dann haben die Religiösen gesagt, oh, das ist ein Atheist, ja, dem treibt man es schon aus. Dann hat er eben auch noch gesagt, der Mensch ist das Maß aller, und jetzt Geltungen der nicht Seienden, derjenigen, die er erfindet, dass sie Geltung haben und derjenigen, die er nicht erfindet, dass sie nicht Geltung haben. So ist meine, im Grunde genommen, meine andere Übersetzung, die ich gefunden habe oder gemacht habe an dieser Stelle. Warum sagt er das? Weil er entdeckt, dass der Mensch ein erfindendes Wesen ist. Und in dem Augenblick, in dem er sagt, dass der Mensch Geltungen, das heißt griechisch kremata, Geltungen, erfindet, wie er Geld erfindet übrigens, was ähnlich im Griechischen heißt, krematon, im alten Griechischen, heißt also, wenn ich Geld erfinde, dann denke ich, dass dort etwas existiert, was über meinen Lebensraum hinausgeht. Ich habe, glaube ich, das letzte Mal schon gesagt, es gibt also diesen berühmten Satz, es ist sinnlos, Eulen nach Athen zu tragen. Habe ich das hier schon dargestellt? Ja, also Geld. Es hat plötzlich im Mittelmeerraum ein Geld gegeben und an das haben alle geglaubt, ohne dass sie nach Athen gegangen sind, um es einzulösen. Dort, wo es geprägt worden ist, sondern es plötzlich hat es im ganzen Mittelmeerraum funktioniert. So funktioniert Geld, weil man auf diese athenische Währung damals Vertrauen hatte. So wie man heute auf Geld Vertrauen hat, wenn die Kanzlerin und der Steinbrück damals sich hinstellt und sagt, glauben Sie uns in der Finanzkrise, Ihre Konten sind sicher. Hat nur funktioniert, weil die Bürger vertraut haben, dass sie nicht zur Bank rennen und es ihr Geld abheben, da wäre nämlich das Finanzsystem zusammengebrochen. Also Vertrauen. Der Protagoras entdeckt, dass es in dieser Moderne, in dieser ersten Moderne, eine Geltungswelt gibt, die über das hinausgeht, was wir sehen. Dass es dort plötzlich Bereiche gibt, die der Mensch erfindet und die es nicht ohne diesen Menschen gibt. Deshalb heißt also der Satz auch, den der Protagoras aufgestellt hat, der Nestle hat die richtige Übersetzung gemacht, ein Tübinger Professor, der hat 1940 ein Buch geschrieben über den Mythos auch und so weiter. Und dieser Nestle, Das Buch heißt Vom Mythos zum Logos. 1940 ist es erschienen in Stuttgart und von Heidegger wahrscheinlich gelesen worden, aber nicht aufgenommen. Das war der totale Gegenentwurf zu dem, was er in Sein und Zeit schreibt. Da müssen wir aber auch noch mal an anderer Stelle drüber sprechen. Dieser Nestle hat als erster darauf hingewiesen, dass Platon diesen Satz falsch übersetzt hat. Der Mensch ist nicht das Maß aller Dinge, weil Dinge Pragmata heißt im Griechischen, sondern selbst in der platonischen Wiedergabe, ja, im Theaetetos, steht drin, der Mensch ist das Kremata, also aller seiner Gedanken, der Erfinder seiner Gedanken, Kremata. Steht also nicht Pragmata, Kremata. Der Mensch ist das Maß seiner Geltungen, derer, die er als Geltungen erfindet, zum Beispiel wie Geld oder wie Verträge oder wie Staatsauffassungen oder wie Gedanken, und derer, die er nicht erfindet. Also der Mensch ist auch der Erfinder von Gedanken, die er nicht erfindet. Das war natürlich ganz neu, ja, weil Protagoras wollte damit sagen, offensichtlich gibt es in unserer künstlichen Welt einen Bereich, dem wir mit Nichtwissen, mit Nichtgeltung gegenübertreten. Und so geht es uns auch. Wir verstehen manchmal den anderen Menschen nicht. Also wir sind diejenigen, die Geltungen erfinden oder Wissen erfinden, und wir sind diejenigen, die beim anderen auf Geltungen stoßen, die der erfunden hat, aber die wir nicht verstehen. Und weil es so ist, fragen wir auch. Und jetzt kommt der Sokrates wieder ins Spiel. Was meinst? Schwäbisch. In Schwaben. Verstecht. Also die sagen immer verstecht. Verstoscht. Je nach Variante des Schwäbischen. Ja. Weil die Schwaben wissen, wie schwer es ist, den anderen zu verstehen. Nicht nur wegen des Schwäbischen, sondern weil im menschlichen Denken, nicht nur im komplizierten schwäbischen Denken, im menschlichen Denken ein komplizierter Ansatz liegt. Nämlich die Erfindung des Denkens, die Erfindung von Geltungen. Und weil der in dem Fall Protagoras dies zuerst entdeckt hat, haben die ihn verfolgt. Der musste fliehen, denn seine Bücher sind verbrannt worden. Es gab einen Prozess, einen Asepi-Prozess, das heißt einen Prozess der Gottlosigkeit, oder das heißt, Asepi heißt eigentlich die Leugnung des Göttlichen, ja, oder die Leugnung, ja, des göttlichen Denkens, oder die Leugnung von Gedanken über die Götter. Und dann sind seine Bücher verbrannt worden. Alle, wahrscheinlich bis auf eins, das hat sich der Platon wohl unter den Nagel gerissen, und öffentlich auf dem Athener Marktplatz. Und er selber hat nicht, wie Sokrates, den Aufenthaltsort von Athen für den besten gehalten, sondern für den gefährlichsten. Und ist aufs Schiff gegangen und ist geflohen nach Syrakus wollte er, also nach Sizilien. Und auf der Überfahrt ist das Schiff untergegangen oder man hat ihn über Bord geworfen oder sonst irgendwas. Also das ist eine Geschichte, auch eine traurige Geschichte in der Philosophie. Dieser Kopf musste aus Athen weg und ist praktisch zu Tode gebracht worden. Da gibt es also eine Grabinschrift, wo dann die Philosophen später sagen, man hat uns den also durch Mord genommen. Aber das gehört auch zur Philosophie, zu den Sagen in der Philosophiegeschichte. Sicher ist nur, dass dieser Protagoras diese These aufgestellt hat. Der Mensch ist der Erfinder seiner eigenen Geltungen und damit seiner eigenen Gedanken, und damit ist er Schöpfer. Und dieses Schöpfen ist sein Zentrum. Wir finden diesen Satz des Protagoras dann wieder bei Sokrates. In seiner Verteidigungsrede sagt der Sokrates nämlich Folgendes, als er vor Gericht steht und als die ihn anklagen, ja, was er da die Jugend verdorben hat und dass er neue Götter einführen will. Da sagt er, wenn wir also nun glauben in Athen, wir würden in der besten und schönsten Stadt leben, nur weil wir reich sind, sei das die beste und schönste Stadt, dann täuschen wir uns. Ja? Denn in Wahrheit ist es so, dass der wahre Reichtum nicht durch die Dinge besteht oder entsteht, sondern durch die Art, wie wir unserem Leben Geltung verschaffen. Also wie wir unsere Sittlichkeit zum Leben bringen. Ja. Und jetzt hier noch suchen. Ja, jetzt. Das steht also in der Apologie des Sokrates 30a auf Seite 49. Das empfehle ich immer wieder, diese Übersetzung von Fuhrmann. Das ist also die Apologie des Sokrates. Kann man bei Reklam günstig erwerben, aber kaufen Sie eben, ich glaube, die haben aber jetzt auch nur noch die Übersetzung von Fuhrmann. Das ist ein großartiger Gräzist in Konstanz gewesen, der leider tot ist. Und er hat für meine Begriffe die beste Übersetzung dieser Apologie gegeben. Und da steht also drin, diese Auseinandersetzung auch über das großartige athenische Denken des Geldes. Das darf ich Ihnen hier kurz zitieren. Also, wenn ich und das werde ich bei Jüngeren und Älteren tun. Also Sokrates sagt, ich werde mich um eure Seele kümmern, ja, nicht um Ansehen. Ich werde mich sorgen und forschen und prüfen und fragen. Und wenn ich bei jemandem den Eindruck hatte, dass er diese Tugend des Fragens und des Forschens nicht besitzt, dann werde ich ihm den Kopf zurechtsetzen und, weil er das Wertvollste am niedrigsten einschätzt und das Minderwertige höher. Und das werde ich bei Jüngeren und Älteren tun, wie ich sie treffe und bei Fremden und Einheimischen und umso viel mehr bei euch Einheimischen, weil ihr mir durch Herkunft, also das ist eigentlich durch Verwandtschaft und Herkunft, näher steht. Denn das befiehlt mir, sei dessen gewiss, der Gott, und ich bin überzeugt, und da meint er ja jetzt dieses ganze System, was er, das ist eigentlich der Gott des Denkens, aber das ist eine Übersetzung, die ist schwierig an der Stelle. Denn ich tue, während ich euch nachlaufe, nichts anderes, als dass ich euch, den Jüngeren wie den Älteren, dahin zu bringen suche, euch nicht zu sehr um euer leibliches Wohl und um Geld zu kümmern, Krematon zu kümmern, Geld zu kümmern, und auch nicht mit solchem Eifer wie um einen möglichst guten Zustand eurer Seele. Wobei ich sage, dass nicht der Reichtum, also Krematon, sittlichen Wert hervorbringt, sondern sittlicher Wert Reichtum. Und das heißt dann im Griechischen arete kremata. Also die Unterscheidung zwischen krematon, was Geld heißt, und kremata, was Geltung heißt, ist sprachlich im Altgriechischen ganz eng. Und der Sinn ist einfach klar. Ja? Das Geld hat natürlich auch eine Geltung. Es gilt nur, wenn man an die Einlösbarkeit des Geldes glaubt. Aber das Geld ist eine Erfindung der Geltung. Geltung machen, Machung von Vertrauen. Also Geltung, wenn ein Mensch eine Arete, eine Tüchtigkeit hat, dann hat er Geltung und dann vertraut man ihm auch. Und wenn er sein Wort gibt, beispielsweise in einem Vertrag, dann hält er diesen Vertrag auch ein. Und wenn er den Vertrag nicht einhält, bricht er mit seiner Geltung, mit seiner Arete, mit seiner Tüchtigkeit, mit seiner Verlässlichkeit. Und das ist entscheidend für die innere Verfassung der Demokratie. Wenn du dich auf den anderen verlassen willst und musst, muss er zu dem Wort stehen, das er dir gegeben hat. Die Geltung des Wortes und des Geistes, die und das er ausspricht, gilt. Und nicht irgendein Naturgefühl. Der Platon macht es dann später lächerlich und sagt, der Protagoras sei ein Sensualist. Das hätte er dann auch über den Sokrates sagen müssen. Und bei dem sei es so, wie bei den Leuten, die lassen dann halt mal eine warme Luft hinaus. Also können Sie sich vorstellen, was warme Luft bedeutet. Ja, also, und das wäre dann, was gilt. Also der bringt den Protagoras auf das Niveau des Sensualismus, hat man dann später gesagt, der Empfindungen und der Natur und der Dinge. Und deshalb hat er diese Fälschung überhaupt gemacht. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Das hätte ein Protagoras selbstverständlich nie gesagt und auch ein Sokrates nicht. Der Mensch ist nicht das Maß der Steine und ja, der Tisch ist schon vielleicht, die er macht, ja, aber er ist nicht das Maß seiner Erfindungen oder der Erfindungen des anderen. Oder das ist nicht ein Teil der Natur, sondern wenn er den Verhältnissen Geltung gibt, dann sind sie seine geistigen Schöpfungen. Das ist der gewaltige Unterschied zwischen Pragmata, Dinge, das wissen wir ja auch, wenn wir sagen, sei doch pragmatisch, ja, dann sagen wir, naja, halt dich doch an das, was ist. Aber wenn wir sagen, ich möchte mich auf dich verlassen, dann sprechen wir über einen Bereich, der über die gegenwärtigen Dinge hinausgeht, sondern über das, was wir im Vertrauen auf unsere Handlungen tun. Das heißt Geltung. Wir glauben, wenn wir mit einem anderen Menschen zusammen sind, dass und mit ihm zusammen leben wollen, dass das Versprechen, was er uns gegeben hat, gilt. Zumindest in eine bestimmte Zeit, in der wir mit ihm einen Lebensvertrag abschließen, hat der Geltung. Das ist das, was uns an ihm bindet und wodurch wir mit und an ihm Halt haben. Jetzt komme ich zu dem Einhalt nochmal vom Anfang zurück. Das Leben hat dann in der Demokratie einen Halt, wenn wir ihm Geltung geben. Und das ist die Ironie. Also man hat oft von der sokratischen Ironie gesprochen, aber die sokratische Ironie ist im Grunde genommen nichts anderes als das Wissen um die Schöpfungsfähigkeit des Menschen, dass er Weltzustände schöpfen kann, auf die man sich verlassen kann, obwohl sie keine Dinge sind. Das ist wesentlich. Obwohl sie keine Dinge sind, wenn sie sich auf einen Menschen verlassen wollen, der kein Ding ist, kein Heroe. Ja, da sagen sie ja, ein Heroe ist immer so, ja, der Siegfried ist immer so, der Alexander war immer so, ja. Dieser heroische Mensch sagt, und willst du nicht mein Bruder sein, so schlage ich dir den Schädel ein. Das ist der heroische Mensch. Willst du nicht meiner Meinung sein, dann gehörst der Katz. Ja. Der Trump sagt zum amerikanischen Volk, und wenn ihr nicht meine Gefolgschaft sind, dann bin ich euer Tyrann. Das sagt er natürlich nicht wörtlich. Dann werde ich euch konjunktieren. Und ich, ja. Okay, aber jetzt schweife ich ab. Der Grundgedanke, den Sie jetzt vielleicht mitnehmen können, ist, der Mensch ist ein kreativ-schöpferisches Wesen. Wir sind zur kreativen Schöpfung durch die Existenz veranlasst und die schönste und beste kreative Schöpfung ist die Geltungmachung unserer Souveränität im demokratischen Raum, in der Demokratie. Und wir sind, wenn wir Menschen, wirkliche Menschen sind, Demokraten. Vielen Dank.